Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Hallo ihr Lieben. Jetzt ist es nach dem Urlaub und wie immer ist nach dem Urlaub vor dem Urlaub und manchmal will man auch ein wenig zurückschauen in die Vergangenheit. Aber bevor wir in die Vergangenheit schauen und in die Zukunft blicken, begrüße ich erstmal den Markus. Hallo Markus, wie geht es dir heute?
Hallo Andreas, mir geht's gut und ich hoffe, es dir geht auch gut. Du bist erholt aus dem Urlaub zurückgekommen, zumindest sieht's so aus und gesund siehst du auch aus. Wie geht es dir?
Es geht mir blendend. Ich kann nur sagen, ich kann das empfehlen und ab und zu mal andere Eindrücke und Kulturen und andere Menschen kennenzulernen und zu treffen, ist wunderbar. Und ich kann immer nur sagen, wir können uns gerne auch mal von anderen Ländern gewisse Dinge abschauen, wir Deutschen. Da sollten wir gelegentlich wieder drauf zurückkommen. Wir sind manchmal ein bisschen zu ernst. Aber bevor wir zu ernst kommen, Markus, wir haben heute eine tolle Folge. Und zwar ist es die Folge 90 und in Folge 90 habe ich mir gemerkt, Markus, also ich brauche ja auch immer ein bisschen, ich habe es mir aber gemerkt, wir schauen mal ein wenig zurück. Und zurück heißt, wir gucken mal, was wir in den letzten 10 Folgen, eigentlich in den letzten, ja, in den letzten 10 Folgen gemacht haben. Und Markus, kannst du dich noch an die Folge erinnern, die 80 war es? Was haben wir da gemacht?
Ja, bei Folge 80 haben wir mal wieder so ein Thema aufgegriffen, eben Mobile Reports und haben eigentlich darüber gesprochen, wie Mobile Reports vielleicht die Datendemokratisierung fördern kann. Also ein Feature innerhalb von Power BI, ich glaube, es ist immer noch ein bisschen vernachlässigt. Es ist auch irgendwie mal so ein Hype-Thema gewesen, also Mobile Reports ist ein Hype-Thema gewesen, unabhängig von der Software. Und in dem Rahmen eben, wie geht das Ganze weiter mit dem Datenzugriff und wie können wir die Daten für jedermann zugänglich machen, haben wir da mal ein bisschen durchexerziert. Dann, wie geht's weiter, Andreas?
Oh, das war auch total spannend. Erinner dich, Datendemokratisierung hatten wir gerade jetzt. War es ja so, es kommen immer neue Features in unser Lieblingsprodukt Power BI und wir haben uns gefragt, wird denn diese Welt in Power BI und Fabric, wird das denn immer komplexer oder müssen wir vielleicht mal zurückschauen oder gibt's da vielleicht eine Einfachversion? Also was ich spannend fand, dass wir festgestellt haben, so ein bisschen wie ein Schiff, man versucht ständig Kurs zu halten, aber ständig kommen neue Einflüsse, also Features hinzu, aber ich glaube auch das, wie man das Produkt effizient benutzt, hat uns eigentlich ganz gut durch die Zeit gebracht und ich würde fast sagen, die Kernfunktionen sind immer noch genauso, wie sie eigentlich waren, aber es kommen halt immer mehr Features dazu und die einzelnen Releases haben mir gezeigt, dass auch auf das Feedback, wie man es besser nutzt, einfacher nutzt, eingeht und auch ich kann nur sagen, auch an den Dunkelmodus habe ich mich langsam gewöhnt. Markus, wie ging es weiter dann?
Jetzt muss ich eben kurz zwischenhaken. Benutzt du den Dunkelmodus?
Seit gestern.
Also ich bin ja wirklich so ein Typ, der eigentlich nicht den Dunkelmodus mag. Ich bin so ein heller Typ. Mhm. Ich meine immer so diese, gefühlt mag ich die Applikation meistens in dem Standard-Look, sagen wir mal so. Also das ist irgendwie das, wo cool. Es ursprünglich mit ausgeht. Und ich stelle nicht so viel an den verschiedensten Darstellungsformen um und finde Dunkelmodus ist immer sehr, sehr schwierig. Aber dann ging es ja weiter. Und wir haben uns mal gefragt, wie viele Daten eigentlich in das Power BI Datenmodell reinpassen, weil das ist häufig mal eine Frage, die verschiedensten Leute interessiert. Und es ist ja auch wirklich so, dass es darum geht, es kommt drauf an zu sagen. Und wir haben aber versucht, es kommt drauf an, mal ein bisschen aufzudröseln und doch schon wieder einige an Informationen geben. Oh, ja, wenn ich jetzt sehe, was die nächste Folge ist.
Oh, also, das war toll.
Ja, genau.
Markus, die Folge 83. Ich kann mich noch drin erinnern, ich wurde von Sarah angesprochen und ich muss tatsächlich sagen, welche Hürden es in den BI-Projekten gibt mit Sarah Ehrmeier. Das war wirklich eine sehr schöne Folge und ich muss echt sagen, auch ein Blick von außen und dann von jemandem, den man eigentlich gut kennt, die dann in diese BI-Branche eingestiegen ist, also von Marketing in BI. Ich fand das mega spannend und was sie so für Herausforderungen hatte und wir kennen sie alle, Markus. Schlechte Datenqualität, unrealistische Erwartungen, fehlende Standards, also auch all das war, ich fand wirklich total spannend, wie sie über das Thema Stolpersteine und wie sie das versucht hat, auf die Basis zu bringen. Wie kann man dem entgegenwirken und den Kunden und auch das ganze Team erfolgreich in das Projekt starten und bringen? Also ich fand's cool, also muss ehrlich sagen, auch mal ein Blick von draußen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das war wirklich ein guter Ansatz.
Wie fandst du's? Ja, ich fand's auch gut. Und besonders, es war ja auch mal wieder so eine Blick aus dieser digitalen Marketing-Geschichte, die wir ja auch alle irgendwie mitbekommen, tatsächlich, weil wir auf Social Media und so weiter unterwegs sind. Und da sind die ja durchaus umtriebig und wir werden ja auch selber bespielt von verschiedensten Anbietern. Und da war es ja jetzt auch mal wieder ein Punkt in diese Welt rein und wie die auswerten und entsprechende Entscheidungen treffen und nutzen. Und dann hatten wir eine Folge, da warst du leider krank geworden, aber der liebe Ulrich hat ausgeholfen und wir haben mal ein Thema angefangen. Ich glaube, wir haben es auch danach nochmal weitergeführt. Es ging eigentlich um, wie viel Trennung zwischen Dev und Produktion in Power BI nötig ist. Und das kommt wieder aus diesem Punkt, Self-Service-Tool, das Business kennt eigentlich selber gefühlt gar nicht diese Trennung zwischen Dev und Produktiv. Die sind immer im Jetzt. Alles, was sie machen, ist immer gefühlt produktiv. Jetzt habe ich so einen Power BI-Bericht und den veröffentliche ich und ich möchte Anpassungen machen und muss mir plötzlich Gedanken dazu machen, dass ja irgendwas genutzt wird und irgendwas sich in der Entwicklung befindet und wie viel Trennung kann ich dazwischen eigentlich auch erwarten innerhalb eines Self-Service-Konstrukt, wo jemand sagt, ja, ich habe doch jetzt eben kurz festgestellt, hier passt etwas nicht und ich muss mal eine neue Version bereitstellen, bis hin zu, ja, ich kann das doch gar nicht so, weil ich muss das erstmal mit Kollegen testen, bevor ich es meinem Vorgesetzten zumuten kann. Mhm. Eine neue Version zu sehen und vielleicht ist es auch akzeptabel, dass der Vorgesetzte so lange mit einer wissentlich falschen Version weiterarbeitet, bevor man nicht bestätigen kann, dass die neue Version dann wirklich korrekt ist. Also auch das, wie viel Trennung brauchen wir dazwischen?
Und also dann, ich fand die Folge insofern spannend, entschuldige Markus, aber ich fand sie insofern spannend, ich muss sagen, wir haben gerade genau das Thema bei einem Kunden und du sagst ja, dieses schöne Self-Service-Tool, am Ende ist immer alles gleich live und diese Änderungen bedeuten ja auch gelegentlich mal wirklich inhaltliche Veränderungen. Wir haben es gerade jetzt erst dahin gebracht, dass wir wirklich eine saubere Trennung haben, Dev, Test und Prod. Und ich sage nur dazu noch ein Thema zu der Folge. Ich fand sie insofern spannend, weil auch das Thema, wo liegen welche Daten, in welcher Qualität, hast du die Produktionsdaten auch im Test, hast du sie auch in Dev oder hast du nur Teile oder hat mal wieder jemand was überschrieben und kaputt gemacht in Dev und wie kann man das vorsichtig gesagt gut reparieren, war ein schwieriges Thema, aber warum erzähle ich das? Das leitet so schön prima in das Thema über, wie kann ich mein Power BI Modell automatisch testen und da haben wir ja auch viel drüber gesprochen und gerade das Thema, wie teste ich etwas, wie stelle ich sicher, dass der Test auch so qualitativ gut ist, dass ich sagen kann, ja, das, was wir erstellt haben, funktioniert auch alles, ist immer ein schwieriges Thema und auch da war wieder ein Thema für mich ganz stark, weil es immer ein Thema ist, auch das ist immer etwas, was meist dann im Nachgang oder nie gemacht wird, das Thema Dokumentation und ich weiß, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, auch wie man gewisse Entwicklungsprozesse abbildet, wie man die Testverfahren darstellt, wie man es dokumentiert. Es ist jedes Mal ein Thema und ich weiß auch, da hast du schon die ein oder andere Erfahrung zu gemacht.
Ja, genau. Also es ist nicht ganz so einfach in Summe und wir sind ja auch immer wieder beratend in den Projekten drin. Das heißt, wir haben den Punkt, dass wir auch viel auf der anderen Seite gemacht wird und wir liefern da eben entsprechend zu. Aber wo wir dann auch wieder beratend tätig sind, ist dann auch in dem meistens in der Einführung von Fabric. Und da hatten wir uns dann echt mal überlegt, wie wir denn eigentlich Fabric einfach und kontrolliert und kosteneffizient nutzen können. Also wir haben dieses neue Werkzeug. Es ermöglicht uns viele Richtungen zu gehen, aber dennoch wird's ja recht spannend, da mal zu sehen, wie kann ich denn das Ganze so nutzen, dass es kosteneffizient ist. Und ich habe jetzt vor kurzem auch wieder eine Podcast-Folge gehört, die der Arthur auf der Daten-WG veröffentlicht hat. Auch da Praxiserfahrung im Fabric-Einsatz mit einem Gesprächspartner und wo es dann eben auch wieder über die Möglichkeiten der Skalierung geht. Aber genauso das Thema, dass eben bestimmte Tools, die man gerne nutzt. Man kommt aus der Power BI-Welt, hat diese Data Flows und warum man dann nicht doch wieder umschwenken musste oder sollte Richtung Python und so weiter, einfach um entsprechend kosteneffizienter nutzen zu können, beziehungsweise dass man jetzt auch mehr und mehr den Gedanken haben muss, im Power BI war irgendwie alles in der gemeinschaftlichen Kapazität drin und sobald man selber für die Kapazität verantwortlich ist, geht man auch anders mit dem Gedanken drum, wie man das denn sparsamer macht. Und dann ging es ja weiter mit Highlights.
Oh ja, aber bevor wir zu den Highlights kommen, ich kann zu der Geschichte noch sagen, ich weiß, ich habe da gewisse Kollegen, die einen lieben SQL, die anderen lieber mit Notebook arbeiten. Es ist immer total spannend, wie du in Fabric sehen kannst, was kann der eine lieber machen oder nicht. So diese tolle Box, die wirklich alles liefert, ist eigentlich ziemlich cool, aber erst dann, wenn du feststellst, was verbraucht denn dieses einzelne Werkzeug über Spark Cluster und ähnliches, merkst du erst, hast du die richtige Kapazität. Und das finde ich mega spannend und interessant ist auch, wie arbeitet man in dieser Gruppe zusammen, aber wo ich doch zu Highlights komme, also ich muss sagen, bei unseren Highlights kann ich nur eins sagen, da haben wir ja wieder das Thema, was ganz stark war, denk an das Thema KI-Skills und ähnliches und auch jetzt ist es ja immer noch ein heißes Thema, wer möchte am allerliebsten etwas machen und ich weiß, ich hatte in der Folge ja auch gesagt, etwas ungünstig, dass man am Ende des Monats, den 30. April, kurz vorm 1. das veröffentlicht hat, der ein oder andere hat ja gedacht, diese ganzen neuen Features, die kommen, das wären alles April-Scherze. Insofern bin ich froh, dass es nicht so ist und auch heute doch immer noch viel Neues hinzugekommen ist. Aber ich kann immer nur sagen, probieren wir die Features aus, die kommen und manchmal wünsche ich mir halt noch ein paar mehr Features. Aber ich muss echt sagen, das Ding war wirklich gut, was da rausgekommen ist an Features und ich möchte gar kein Highlight mehr nennen, weil ich finde sie eigentlich alle gut in Kombi. Und die Lieblingsfeatures kann ich ja eh immer nicht benutzen, weil irgendwas anderes ist gerade wieder im Fokus. Ist das bei dir auch so?
Ja, das ist jetzt gerade noch wieder viel schlimmer, weil jetzt zurzeit wieder die MS Build ist und wieder ein paar Highlights rausgegeben wurden und ich tatsächlich auch nicht zum Testen komme. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie doch das normale Projektgeschäft teilweise mit Tätigkeiten hat oder mit Skillsets zu tun hat, was man schon immer hatte. Und im anderen geht es natürlich auch wieder Richtung Zukunft, wo man sagen muss, okay, da haben wir viele Sachen. Ich kann dir einordnen, ich kann dir sagen, in welche Richtung es geht, aber ich kann dir nicht sagen, dass ich da schon hunderte von Projekten gemacht habe, weil wir halt auch viele Basisprojekte machen müssen in dem Rahmen und erst dann setzen ja solche Highlights entsprechend auf. Und das bringt uns aber auch wieder so ein bisschen zurück zu dem Part. Wir haben jetzt die Situation, dass wir in der Cloud sind und im Prinzip monatlich Updates von Microsoft bekommen können. Einen Monat setzen sie aus wegen dem Weihnachtszeitraum. Vielleicht ist auch mal das ein oder andere Monat nicht ganz so relevant, weil man nicht alle Features in Summe einsetzt oder Produkte einsetzt. Das ist ja jetzt das Thema bei Fabric. Wenn ich hier jetzt nur Power BI betrachte, kann es sein, dass es auch mal ein schlanker Monat dabei rumkommt. Aber das war eigentlich, wie sehen wir die Souveränität von Datenplattformen? Also auch wieder den Gedanken, was ist, wenn ich meine Plattform wieder zurückhole in meinem lokalen Bereich? Was ist, wenn ich wieder Installationen mache und selber die Updates durchgehe? Microsoft gibt mir dann eine Software bei dem SQL-Server, lass mich lügen, alle 2 Jahre gibt es ein neues Release und die letzten 2 Releases werden, glaube ich, supported in dem Bereich. Das heißt, du bist so ungefähr 4 Jahre auf dem supporteten Stand. Danach müsstest du eigentlich die SQL-Server-Version aktualisieren. Und wir selber sehen ja auch, dass es durchaus noch ältere Versionen im Umlauf gibt, weil man sagt, okay, das Feature-Set, was damals war, reicht für meine Tätigkeit und ich brauche gar nicht die ganzen neuen Themen und ich möchte mich gar nicht in diese Unsicherheit reinbringen. Und das war auch das Thema. Was ist die Unsicherheit da, wenn jetzt plötzlich wir in einer Cloud sind und der Cloud-Anbieter kann uns den Service aufgrund politischer Veränderungen oder was auch immer für Veränderungen nicht mehr in der Form bereitstellen, wie wir ihn ursprünglich eingekauft haben und das eben, ja, wir hatten es, glaube ich, auf dem Titelbild auch ganz nett mal gemacht, Make On-Prem Great Again, also genau da in diese Richtung mal den Finger in die Wunde gelegt, aber ich glaube, wenn wir alle gemeinschaftlich wachsen wollen, dann ist das eigentlich unumgänglich. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es dann weiter? Also ich muss tatsächlich sagen, das war noch viel Nachwirkung von der Folge, die wir dort hatten mit Make On-Prem Again. Das war wirklich so, der ein oder andere hat mich drauf angesprochen. Und es ist tatsächlich ja auch schon, es fängt schon damit an, wer bietet die entsprechende Cloud Storage. Aber man muss halt einfach schauen. Und dass wir uns abhängig machen, ist klar. Wenn du dich für irgendetwas entscheidest, ist das so, wie es ist. Und da waren wir beim Punkt angekommen, wo wir das Thema haben, wir machen uns abhängig. Das ist die nächste Folge, erinnere ich dran, als wir sagten, wer weiß denn was im Unternehmen, mit wem spricht man, wer ist der Wissensträger, wer hat das Know-how oder wer hat diese Solution, die wir uns gerade anschauen, wer hat die denn erstellt und hoffentlich ist sie dokumentiert und ist es noch jemand da. Also dieses auch Teilen von Wissen, damit möglichst viele Erfahrung und Ahnung davon haben, was wir uns da gerade anschauen. Ich weiß, das war ein heikles Thema und ich kann mich immer nur daran erinnern und versuche das auch mit meinen Kollegen durchzuhalten. Teile das Wissen wirklich und rede drüber, denn wenn du der Einzige bist, bist du da auch der Einzige, der ein Problem hat, wenn dann mal was ist. Am besten, du kannst dann gar nicht mehr in Urlaub gehen. Solche Fälle sind schon mal vorgekommen, weil wir gerade im Monatsabschluss sind oder ähnliches. man möchte das ja vermeiden. Und insofern fand ich es ziemlich cool. Nur ich glaube, wir sind nicht zu der Lösung gekommen, was man als Wissensplattform fürs Transferieren der Informationen, wie stellst du es bereit, so richtig eine All-in-One-Lösung für alle gibt's nicht. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich kenne es auch aus der Vergangenheit, da legt man sich halt irgendeine Datenbank an und da sind dann die Wissens drin. Also es muss jemand pflegen, es muss jemand warten. Und bei einer, ich nenne es mal jetzt Community, wenn du nicht am Ball bleibst, dann stirbt es irgendwann. Also einer muss sich bestimmt drum kümmern, mindestens einer, besser wie immer mit Backup. Also es war schon ein spannendes Thema und bei jedem war es anders. Und gerade wenn man ein neues Projekt startet, war immer die erste Herausforderung, finde heraus, wer ist denn derjenige im Unternehmen, der dann zu diesen Informationen etwas sagen kann. Das war schon bis jetzt immer ein spannendes Thema und ist es auch heute noch. Auch bei jedem Projekt, was wir aktuell so begonnen haben, ist das immer mit das Erste, was man versucht herauszufinden, dass du nicht nur die Entscheidungsträger hast, Markus, sondern auch die, die das Wissen im Unternehmen haben. Und ich hoffe, sie haben dir auch alles erzählt, wenn sie denn mögen.
Ja.
Das war so die gesamte Übersicht. Oder möchtest du da noch was ergänzen?
Nee, ich würde jetzt ganz gerne den Ausblick mal ein bisschen mitbringen. Und zwar Folge 90 bedeutet auch, wir haben es uns ja als Ziel gesetzt, wir wollten Folge 100 schaffen. Also kommen noch mal 10 Folgen jetzt in der nächsten Zeit dazu. Aber ich hatte gleichzeitig bei auf LinkedIn gesehen, der Podcast Datendurst war das. Da wurde das Thema angesprochen von Kosten in dem Rahmen. Ging darum, dass der jetzt auch Werbung geschalten wird bei Datendurst und es wurde angesprochen, dass dieser Podcast auch eine Zielsetzung hatte im Rahmen von, dass es als Marketingmaterial gedacht würde, als Form des Marketings gewählt wurde. Interessant fand ich, dass dabei gesagt wurde, aktuell trägt sich dieser Podcast eben nicht selber. Bei uns ist es ja auch so, dass wir eigentlich, also das ist Privatinvest bei uns. Mhm. Da ist aber so, dass man die Infrastruktur auch ausgesourced hat an verschiedensten Stellen. Und es kam dann eben rein, dass ein Jahr Podcast im Prinzip einen Kleinwagen gekostet hat. Also eine Zahl wurde nicht genannt, Kleinwagen wurde genannt als Zahl, was ich sehr spannend finde und auch schon mit dem einen oder anderen diskutiert habe, was denn jetzt wirklich ein Kleinwagen ist und in welchen Range vom Preis man sich da bewegt. Hast du eine Vorstellung? Was denkst du?
Oh, das ist schwierig. Ich würde dich als allererstes fragen, Markus, ist das ein gebrauchtes Kleinwägelchen? Ist das ein Neuwagen? Und wie groß ist er denn? Also wie groß ist er wirklich, weil Kleinwagen und ich kann nur sagen, ich fahre im Urlaub und habe ein SUV bekommen als Mietwagen. Meine Frau würde sagen, das ist also ein SUV, okay, kann man so sehen, ich hätte es anders gesehen. Also da kann man viel Geld ausgeben, also ist schwierig. Ich sehe nur, was wir so bis jetzt ausgegeben haben und ich hoffe, das ist nicht ein Kleinwagen. Aber zumindest vom Recording, da haben wir ja auch mal mittlerweile gewechselt, ist es ja so, dass das dann von unserer Firma gesponsert wird. Auch da gibt es natürlich immer die Frage, wie lange macht ihr es? Braucht ihr das? Wer benutzt das denn noch alles? Aber die Themen hast du immer und zum Glück ist das kein Kleinwagen. Insofern bin ich da entspannt und du hast ja auch dann gewisse Aufwände dabei. Ja, was ist ein Kleinwagen? Sind das dann 5? Sind es 10? So dazwischen könnte es ja liegen.
Ja, genau. Ich hätte es jetzt auch mal so abgeschätzt. Ich wäre schon im Neuwagenbereich gewesen, hätte gesagt, die untere Grenze wird wahrscheinlich 5.000 Euro sein. Man wird wahrscheinlich bei 10.000 landen, könnte aber wahrscheinlich auch hochgehen bis auf 25.000. Also sagen wir mal, nehmen wir die Mitte, diese 10.000 oder so ungefähr.
Das klingt gut.
Dann wäre das so, genauso wie du es sagst, wir haben zum Glück das Glück, dass wir EDA-Kosten häufig mitnutzen. Also es gibt eine Recording-Software, die können wir mitnutzen, die von der Firma angeschafft wurde und wir müssen dafür jetzt keine besonderen Sachen entlohnen. Wir stecken unsere eigene Zeit rein, die wir jetzt nicht mit irgendwas entsprechend berechnen tun. Das ist dann Hobby, ne? Das ist dieser Hobbyfaktor für die ganze Nachbearbeitung und so weiter. Wenn ich da jetzt jemanden extern beauftragen würde mit Schnittminuten, dann wird es schon ganz schön teuer. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen bei uns und sagen, wir sind schon 3 Jahre dabei, dann haben wir schon 3 Kleinwagen produziert in dem Rahmen.
Absolut.
Jetzt kann man wieder über Qualität und weiß Gott Output streiten, also was Schnitt und so weiter und Tonnachbearbeitung angeht. Aber ich denke mal, ist es ganz mal auch durchaus ganz nett zu sehen, was man doch eigentlich Werthaltiges produziert. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass es hier geht, um noch irgendwelche Werbung zu schalten, sondern einfach nur mal im Gedanken mitzunehmen, dass wir ja, doch irgendwas schaffen, was gefühlt einen Wert hat und den einfach mal zu versuchen zu beziffern. Und fand das mal so ein kleines, tolles Gedankenexperiment. Aber wir hatten im Vorgespräch ein ganz anderes Thema, was aber vielleicht genauso mit rein zählt. Und das ist wieder so ein softes Thema wie die letzte Folge. Wir hatten in der letzten Folge Wer weiß was. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema, und ich lese gerade wieder ein Buch, aber ich habe es zur Seite gelegt, weil es ein bisschen schwieriger ist. Da geht es darum, wie ich Dinge geregelt kriege, wie ich mein Leben geregelt kriege. Ich muss mal noch, den Titel schlage ich irgendwann nochmal nach. Auf jeden Fall sieht man da, dass man plötzlich anfangen muss, seine Liste der To-Dos aufzusetzen, dass man den Kopf freikriegen muss für die To-Dos, auch wirklich bei den To-Dos festhalten muss, was man denn wirklich machen muss, um also wirklich die Tätigkeit mal herauszufinden, was man alles erledigen muss, damit das im Kopf dann auch wirklich als erledigt abgehakt werden kann. Und dabei kommt dann auch eben darauf, dass man Zusagen ja getroffen hat. Man hat eben entsprechende Zusagen zu sich selber getroffen oder eben zu anderen Personen, dass man Sachen erfüllt und die man erfüllen muss und die einem ja förmlich in seinem täglichen Leben vielleicht quälen und dass wir auch gar nicht so großartig unterscheiden müssen zwischen privaten Zusagen und geschäftlichen Zusagen. Und dementsprechend sind wir an dem Punkt, wo ich so sagen muss, lass uns mal drüber sprechen, wie man denn damit umgeht. Also mit Zusagen und wie die Problematik, die sich dadurch entsteht. Zum Beispiel, dass man eben Zusagen gegenüber seinem Arbeitgeber gemacht hat für vielleicht interne Projekte, dass man Zusagen gemacht hat gegenüber dem Kunden, dass bestimmte Ziele erreicht werden. Und wenn wir dann wieder beim Thema Work-Life-Balance sind und wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wie weit muss denn die Balance machen, vielleicht auch Zusagen, die man im Privaten für sich oder mit seiner Familie getroffen haben. Du hast sowas angesprochen, schon mal von Sport machen. Und wo möchte ich da hingehen? Vielleicht hat man auch ein Vereinsleben oder hat andere Ämter, die man im Privaten bekleidet, wo man sich immer wieder committet und plötzlich auch davon abhängig ist, wo es dann in dieses Thema kommt, das Commitment, das dir gegenüber getroffen wurde, wird vielleicht auch nicht eingehalten oder du kannst dein Commitment nicht eingehalten halten. Und was macht das mit dir? Hm. Boah, jetzt habe ich viel ausgeholt und viel eingeleitet. Andreas, kannst du das noch mal ein bisschen zusammenfügen, damit wir die Storyline bekommen?
Also ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Wir hatten ja im Vorfeld gesprochen. Also was ich finde und was wir beide ja auch festgestellt haben, wenn man sich, also ich fange mal mit dem Beruf an, weil es da vielleicht etwas strukturierter und einfacher ist. Wenn man Zusagen macht, auch im Projekt, erwarte ich, dass wenn ich eine Zusage mache und ich bespreche das mit jemandem, dass die Zusage, die man mir gibt, dass man sich auch so ein bisschen an das Thema hält, weil du weißt ja, wie das ist, dass wie mit jedem Produkt und mit jedem Arbeitsleben gleich, wenn du dich auf den anderen nicht verlassen kannst, dass er das, was er dir versprochen hat, auch in irgendeiner Qualität und Güte liefert, dann wird es natürlich schwierig, dann kannst du deine Zusagen sowohl ihm gegenüber als auch gegen allen anderen, denen du etwas bereitstellen möchtest oder was tun, kannst du es ja auch nicht einhalten. Und was ich da total spannend finde, weil du es auch immer wieder ansprachst, ist dieses Thema, ich verspreche etwas, ich lege meinen Plan danach ja aus, das hat ja auch beruflich mit privat und allem zu tun, das muss alles passen, der eine macht noch was, irgendwelche Ehrenämter, der macht noch Sport oder sonst was, natürlich hast du auch noch ein gewisses Familienleben, ich hoffe, das haben wir alle, das wäre schön, und insofern muss das auch mit dem Beruflichen reinpassen. Und was mir immer besonders auffällt, ist halt, es ist schwammig dann manchmal zu sagen, hat derjenige jetzt eine Zusage gemacht oder hat er nur geschwiegen? Weil Markus, du hattest das auch angesprochen, auch manchmal ist Schweigen ja eine Aussage. Und manche nehmen dieses Schweigen dann als Zusage, weil du nicht Nein gesagt hast. Und der andere erwartet von dir mal ein klares Ja. Und da finde ich immer, selbst egal, welche Tools oder Werkzeuge wir einsetzen, um uns durchzuplanen, sowohl beruflich wie auch privat, es ist immer ein Balanceakt zwischen dem, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie viel Zeit will ich investieren und wie viel Zeit, jetzt kommt eigentlich der spannendste Part, Markus, wie viel Zeit gibt man mir? Es gibt ja auch manchmal so gewisse zeitliche Korridore, andere nennen es Deadlines, die du dann hast. Frage ist halt immer, wie kann man sich da organisieren? Und auch da musst du dich, sobald du nicht allein arbeitest und nicht allein organisierst, sondern im Team, es ist immer spannend, wann hat wer Zeit und wer hält sich an welche Zusagen? Also auch das finde ich wirklich mega spannend, denn du kannst ja nicht alles aufschreiben, aber versuchst natürlich vieles zu strukturieren und zu organisieren, auch einen Ablauf darzustellen, wann werden welche Daten bereitgestellt, wer macht das, wer macht welche Schritte. Also weiß, die ganzen Tools, die uns hier zur Verfügung stehen, sollen ja dafür sorgen, dass wir am Ende des Tages gut organisiert durch den Tag kommen und nicht durch allzu viele Unterbrechungen, weil die kommen ja auch immer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das durchaus öfter der Fall. Und fragt man sich, wie man sich hier organisieren kann. Und ich versuche immer so ein bisschen einen Balanceakt dorthin zu bekommen, denn eins ist ja immer wichtig, dass man auch ab und zu mal vom Tisch aufsteht und vielleicht mal den Kopf frei bekommt für eine gewisse Zeit, was absolut hilft. Und du sprachst es ja an, ich nutze dann für mich immer den Sport, weil dann versuche ich, den Kopf frei zu kriegen. Aber für Sport, um etwas auszuführen, brauche ich manchmal auch einen freien Kopf. Na, da ist schwierig, da immer so den richtigen Mittelweg zu finden. Ich bin da noch dran, wie immer. Ne? Und ich lerne schon seit über 20 Jahren, also insofern habe noch ein bisschen Zeit. Aber was ich eigentlich sagen kann, ist, wenn man sich auf Menschen verlassen kann und mit Menschen zusammenarbeitet, lernt man sie ja über die Laufe der Zeit kennen und weiß, wie man mit wem zu spielen und umzugehen hat. Und das ist auch ein total spannendes Feld, weil jeder ist da etwas anders getaktet. Wie gesagt, manchmal ist ein nicht ausgesprochenes Nein eine Zusage für den Nein, aber er meinte eigentlich, nee, ich habe keine Zeit. Es ist immer schwierig, das so richtig abzuholen und einzusammeln, weil der eine braucht die Zusage, der andere sagt, ich nehme das mal so hin und verprobt das quasi. Fängt schon damit an, wie viel Zeit hast du, um mir dabei ein Thema zu unterstützen. Also es ist schwierig, das Ganze sauber in Einklang zu bringen, und ich bin froh, dass es genügend Werkzeuge und Tools gibt. Und wir machen es bei uns halt so, dass wir versuchen, wirklich die Organisation von der Technik zu trennen, sozusagen, dass wir einen haben, der kümmert sich um das ganze Thema Orga, ist schon genügend, also diesen Kindergarten zusammenzuhalten, das ist halt schon immer eine schöne Aufgabe, sage ich mal. Und dann gibt's halt jemanden, der meist dann die technische Organisation übernimmt und kriegt dann quasi von oben die zeitliche Linie und hat da unten sein Unterstützungsteam. Also man muss schauen, wie man das aufteilt, und genauso mache ich es dann auch im Privaten, dass ich zumindest versuche, Dinge, die ich versprochen habe, auch einzuhalten. Und wenn ich sie nicht versprochen habe, dann kannst du es von mir auch nicht erwarten. Machst du es ähnlich oder habe ich jetzt total am Thema vorbei?
Nee, du hast wieder schöne viele Kontaktpunkte geschaffen. Ah, weil zum einen, der erste Punkt, den ich hatte, war bei der Data Unplugged, hatten wir ein Vor-Event, und da war unser erster Gast, also die Margarita, hatte einen Vortrag und hat sich da als professionelle Neinsagerin dargestellt und hat dann eben beschrieben, was im Projekt das alles manchmal, also wenn man das mal guckt und guckt, wo sind denn die ganzen Zeiten im Projekt hingegangen und so weiter, dass man plötzlich feststellt, dass es Leute Zeiten rausgegeben haben, weil sie nicht Nein sagen konnten. Also vielleicht auch Zeiten nicht auf das Projekt aufbringen konnten, weil das war das, was du auch mit einer Unterbrechung hattest, die bei einer Unterbrechung nicht Nein sagen konnten und ihnen plötzlich die entsprechenden Zeiten wegliefen. Was auch hingeht, ist natürlich in dem Rahmen der Invest, den wir drüber gesprochen haben. Also tatsächlich, du hast eine Aufgabe, so eine Unterbrechung oder irgendwas, und diese Zeit, die das dann jetzt plötzlich in Anspruch nimmst, vielleicht denkst du, es ist ein kleines Problem und fällst dann plötzlich in so ein Rabbit Hole rein, dass du da plötzlich noch mehr aufwenden musst und im Prinzip mit dem, es ist ein kleines Problem, da hast du noch eine Zusage gemacht, plötzlich sitzt du da und sitzt plötzlich 2 Stunden dran, die du nicht erwartet hattest. Auch das ist so ein Punkt, wo ja auf beider Seiten vielleicht auch irgendwie das Verständnis sein muss, in dem Rahmen, ja, ich habe meine Zusage getätigt für ein Thema, weil ich dachte, wir machen da manchmal wegen eine Stunde in der Woche, und ich merke plötzlich, dieses Thema verlangt aber von mir 3 Stunden die Woche ab. Wie kann ich damit überhaupt umgehen? Ich möchte vielleicht dann auch mein Jahr wieder revidieren können oder in dem Rahmen. Was uns dann auch wieder zu dem Thema bringt, was du heute angesprochen hast oder was auch so drin ist, ist dieses Thema Buffer. Also du sagst, wir organisieren uns so weiter, aber häufig sind wir ja wirklich so, dass wir immer sagen, okay, wir haben da noch ein bisschen Freiraum und dann planen wir noch was zwischen, und am Ende des Tages muss ja auch in der Woche Arbeit geleistet werden, und wenn der ganze Terminkalender frei ist, dann machen wir uns auch Sorgen, weil irgendwo von soll ja auch der Lohn bezahlt werden, und wir packen dann plötzlich den Terminkalender mit entsprechenden Optionen voll und merken dann plötzlich, dass uns hier und da dann doch wieder der Buffer fehlt, wenn ein Thema nicht in den geplanten Bereichen läuft. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hätte jetzt mal gesagt, so diese Priorisierungsthematik. Häufig priorisiere ich Themen, die für andere Leute relevant sind, höher. Und als allererstes ist da meistens die Arbeit, weil die Arbeit ist das, was im Prinzip das nachher das Überleben in irgendeiner Form sichern soll oder zumindest meinen Lebensstandard sichern soll. Das nächste ist dann wahrscheinlich das Thema mit der Familie oder die Sozialkompetenzen, weil man da sagt, okay, wenn ich nicht arbeite, will ich auch ein soziales Leben haben und es nutzt mir nichts, wenn mein Lebenspartner, weiß Gott, wie sauer auf mich ist. Wobei da sagen auch wieder die unterschiedlichsten Leute was anderes und zum Schluss ordne ich mich vielleicht an bestimmten Stellen wieder selber ein, was dann heißt, was sind Themen, die noch zusätzlich kommen, um mich glücklich zu machen, weil ich zum Beispiel eine Serie gucken will oder dass ich zocken will oder ein Buch lesen will, irgendwas in den Bereichen, wo ich sage, das ist vielleicht entbehrlicher. Wie du es schon mal gesagt hast, auch Sport ist so eine Sache, die man eigentlich sagen muss, zählt zu meiner persönlichen Gesundheit und brauche ich als Entlastung, um wieder arbeitsfähig zu sein, aber ist durchaus etwas, was im Zeitmanagement für einen selber, also zumindest in meiner Situation, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, hat es vielleicht einen höheren Wert, doch sehr schnell eher als Qual empfunden wird und dann auch wegrationalisiert wird, als dass es mit aufgenommen wird. Was dann wieder interessant ist, ist natürlich, wenn du Zusagen getätigt hast und wir aber jetzt an so einen Punkt kommen, dass wir vielleicht gesundheitlich plötzlich ausgenockt werden, weil das ist eigentlich immer wieder dieser harte Part, wo man sagen kann, das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht beeinflussen oder es kann irgendwas anderes sein in dem Rahmen. Ne? Es kann ein Schicksalsschlag sein, es kann irgendwas Größeres sein in Organisationen oder in der Familie, die einfach dafür sorgen, dass man gar nicht mehr das leisten kann, was man vorher versprochen hat, weil man hat es ja versprochen, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, zu einem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gehwissen, aber dass dann man in 2 Wochen oder irgendwo Serverausfälle sind oder dass dann die Gesundheit wegbricht oder dass irgendwie sich die Priorität an irgendeiner Stelle ändert, das konnte man ja auch nicht erahnen. Und dann nochmal der wichtige Punkt, und das finde ich, glaube ich, auch immer noch ganz spannend, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht, bedeutet auch, dass wenn ich plötzlich feststelle, dass irgendwelche Dinge Zeit brauchen, ich kann nicht unendlich skalieren, sondern bestimmte Themen brauchen halt dann einfach diese 2-3 Stunden meinetwegen und ich kann da einfach eben nicht mehr Druck aufbauen oder mehr Leute drauf werfen, weil bestimmte Daten erst zum bestimmten Zeitpunkt bereitstehen, zum Beispiel in Datenladeprozessen oder für die Verarbeitung einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis man sie dann eben in der nächsten Pipe nutzen kann. Ich kann bestimmte Arbeitsschritte erst machen, wenn vorige Arbeitsschritte erledigt sind und da ist es dann halt auch so, dass man eben merkt, dass man in so entsprechenden Abläufen reinkommt und wenn dann jemand vielleicht seine ursprüngliche Zusage nicht einhalten kann, weil er umpriorisieren musste, kommst du plötzlich vielleicht auch in die Bedrängnis rein und das ist, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber ist natürlich irgendwie sowas wie Leben und natürlich, wir versuchen uns darum zu orchestrieren und auch mit entsprechenden Werkzeugen zu arbeiten. Aber wie gesagt, dieses Nein sagen ist für mich so ein wichtiger Punkt irgendwie geworden, wo ich auch sage, das ist wirklich schwierig geworden, den richtigen Punkt zu finden, an dem man Nein sagt, beziehungsweise wenn man sich mal irgendwann so Versprechungen aufgehäuft hat, irgendwo hinzugehen und zu sagen, okay, an der Stelle, dass ich weiß, da habe ich mal Ja gesagt, aber ich muss doch hier doch auch wieder den Absprung machen und muss das Projekt vielleicht ganz abgeben. Ne? Ist vielleicht mein Lieblingsprojekt, aber ich habe so viele andere Projekte, wo ich gebraucht werde, in Anführungszeichen, wo wollen sie hin? Ich werde überall gebraucht, nein. Aber dass man eben hingehen muss und muss sagen, okay, vielleicht kann ich ein Thema an Kollegen weitergeben und muss mich dann aber auch komplett aus dem Thema rausziehen. Oder ist es ein Hobby und ich sage, okay, dieses Hobby frisst mir jetzt so viel Zeit, da auch auf Social Media Sachen gesehen, wo jemand gesagt hat, okay, ich war irgendwie im Verein und habe da einen Vorstandsposten besetzt oder so weiter und ich merke aber, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, es bindet mich immer wieder so stark ein und ich muss diese Stunden einfach freigeben, um diese Stunden für was anderes zu haben, sei es Beruf, sei es Privatleben mit der Familie, weil man eben dann sagt, okay, mein Sohn oder meine Tochter oder meine Kinder brauchen jetzt mehr Aufmerksamkeit und ich muss nicht derjenige sein, der jetzt dann in dem Verein diese Aufgabe führend macht und dafür meine engere Familie vernachlässigen. Gleichzeitig, das hattest du im Vorgespräch, und dann gebe ich auch den Ball wieder zurück an dich, war nämlich das Thema, an bestimmten Stellen muss es aber Leute geben, die Zeit dafür investieren, sonst geht das Thema gar nicht los. Oder das Thema fällt einfach wirklich komplett weg. Also mal angenommen, und das ist ja häufig in dem Verein, man kann eigentlich immer sich glücklich schätzen, wenn man Leute hat, die da Führungsverantwortung annehmen. In Projekten sind es auch die Leute, die Bock haben und die wirklich dafür bereit sind, ihre Zeit zu investieren, um in diesem Projekt das Ganze zum Erfolg zu führen. Weil wenn sich keiner bereit erklärt und jeder nur an bestimmten Sachen, an dem Soll, was man machen muss, festhält, dann werden bestimmte Initiativen gar nicht gestartet und man kommt eben gar nicht zum Ziel. Hast du auch so gesagt, oder?
Ja, absolut. Markus, jetzt war das so viel. Ich habe mir nur 2, 3 Sachen rausgepickt, weil du hast natürlich wie immer meine Pickpoints gleich wieder genommen. Ich versuche jetzt ganz wenige Pickpoints zu nehmen, aber ich möchte nur noch eins ergänzen und erinnere dich immer daran, was mag man besonders gerne und was kann man besonders gut. Und auch in Projekten fällt mir es immer wieder auf, wenn du dann Themen hast, sagst du, der eine kann eher das Datenprodukt Databricks, der andere ist in Power BI, Power Query besonders toll, der nächste kann die Reports super. Es ist ja immer das Thema von Zeit und Kapazität. Und jedes Mal ist es so in den Projekten, es hat noch nie ganz gepasst, dass du jemanden hattest, wo du immer an den richtigen Zeiten den richtigen als Ressource hattest und auch die Übergabepunkte haben gepasst. Irgendwas kam immer dazwischen oder es kommt ein neues Projekt, ein neues Thema, ein was auch immer, oder aber dann die Daten kommen doch nicht in der Güte, wie du sie erwartet hast und wie man es versprochen hat. Auch manchmal ist dann der Datenlieferant selbst überrascht, weil das dann doch nicht so ganz funktioniert. Also irgendwo ist ja immer ein technisches Gap, was irgendwo dazwischen hängt, oder ein fachliches. Irgendwas ist es immer. Und das Schöne ist, dass man es versucht, in dem Gemeinschaftlichen, im Team zu lösen. Und man sollte nur aufpassen, dass man dann nicht bei 20, 30 Leuten, dass dann immer nur 10 etwas machen und die anderen 10 leider nicht nutzen kannst, weil irgendwann geht was irgendwie nicht. Also man versucht ja, das breiter zu streuen, dass möglichst viele die Kompetenz für ein Thema haben. Und das ist schon schwer genug. Und ich weiß, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber, dass wir über das Thema Wissensvermittlung, Wissensverteilung, also auch im Unternehmen, ja, wir sind da ja auch alle Getriebene und wir müssen das voranbringen. Und genauso ist es im Privaten. Nur am Ende ist es so, du hast eine gewisse Anzahl an Stunden, die dir zur Verfügung stehen, sowohl privat als auch beruflich. Und man sollte das nicht überborden, denn wir wissen auch, ist ja auch schon durchaus vorgekommen, dass der eine oder andere sagt, so, jetzt reicht's mir aber und ich kann da nicht mehr. Und insofern ist es auch gut und ich glaube, da kann man auch wieder eine Folge drüber machen. Und bevor du dazu was sagst, wenn man in Urlaub geht, sollte man auch wirklich in Urlaub gehen. Ich weiß, einige Kollegen und Kolleginnen, die brauchen ein wenig Zeit. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich sage, maximal einen Tag, nachdem ich quasi nicht mehr arbeite, bin ich zumindest noch erreichbar, wenn irgendwas ist, kann ja mal dringend sein. Danach war es das dann aber. Und das funktioniert tatsächlich gut und es kommen auch alle damit klar, weil alle es wissen. So wie Margarita gesagt hat, ein Nein ist ein Nein. Und das muss auch dann genauso sein, weil ansonsten findest du ja nie ein Ende und bist dann weiterhin in deiner Rabbit Hole. Aber wir wollen heute nicht nur schwarz malen, sondern jeder ist seines Glückes Schmied und es funktioniert ziemlich gut, wenn man sich dieser Sachen annimmt. Und genauso ist es auch in den Projekten und mit unseren Werkzeugen. Ich habe auch in meinem Werkzeug viele Sachen, die ich super gerne mache und viele Dinge, wo ich sagen würde, das gebe ich gerne ab. Ne? Und egal, wer es macht, ich mach's nicht. Also ich sag's dann auch ganz klar. Da bin ich dann auch wie andere Kollegen. Ich muss auch klar sagen, was ich nicht mache. Manche Sachen darf ich auch nicht mehr machen, weil ne, das können dann halt andere übernehmen. Und du kannst ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Da sind wir ja bei einem Punkt, Markus. Ich kann nicht Datenbewirtschaftung machen und gleichzeitig Reports bauen. Funktioniert nur semi gut. Wenn du dann die Arbeit etwas teilst, klappt das schon deutlich besser. Und ich glaube, bevor du dann nochmal guckst, ob du von meinen Pickpoints noch was Neues hast, vielleicht schaffen wir ja die Kurve in dieser Folge noch zu unseren 3 Dinge für den Weg, ne? Des Endes, ja, des Zuhauses. Mal schauen.
Genau, weil ich nehme noch einen Pickpoint mit und das ist das mit dem besonders gerne, besonders gut. Ich hatte nämlich einen Kollegen, der irgendwie mal gesagt hat, der Narr macht das, was er gerne macht. Derjenige, der Meister macht das, was gemacht werden muss, gerne. Also dieser Drehpunkt in dem Bereich, was auch bedeutet, dass das, was ich gut mache, nicht unbedingt gerne machen muss, sondern vielleicht der eine oder andere auch in der Lage ist, das zu liefern, was erforderlich ist, auch wenn er es nicht gerne macht. Und das ist besonders, glaube ich, so diese Herausforderung, auch das immer mal wieder entsprechend rauszukriegen. Der andere Punkt ist dann dieses Thema, wenn du das machst, was du gerne machst oder so, Gefahr, als Rosinenpicker zu enden, also derjenige, der ins Projekt reingeht und nur die Themen nimmt, die ihr gerne macht, und die anderen Parts liegen zu lassen. Also auch da immer wieder der Punkt, ich glaube, und das ist ja, was wir irgendwie ganz, ganz schwer haben in dem Punkt. Das, was ich gerne mache, brauchst du unbedingt, glaube ich, zum glücklich werden. Und das sollte, glaube ich, für uns alle immer das Ziel sein, dass wir eigentlich glücklich werden wollen an dem anderen Punkt. Der Bereich aber außerhalb der Komfortzone ist der Part, wo wir eigentlich wieder wachsen können oder wo eigentlich auch der Mehrwert häufig liegt, weil es nutzt halt nicht, das schönste Dashboard zu bauen und so weiter und Sachen von A nach B zu schieben und dafür Stunden aufzubringen, wenn nachher nicht der Wert des Dashboards entsprechend rüberkommt. Da sagt auch der eine oder andere, eine gut aufbereitete Präsentation, wo alles sauber stimmt oder so, wenn es auf höheren Management-Ebenen diskutiert wird, dann ist das schon viel wert. Da muss das eben hochwertig aussehen. Auf anderen Ebenen kann man aber auch sagen, dann muss einfach die Grundbasis stimmen. Und dann muss die Aussage stimmen und man muss eben nicht auf dem Pixel genau irgendwelche Grafiken justieren und sich da weiß Gott wie lang dran aufhalten oder vielleicht mit irgendwelchen Farbdiskussionen. Also da diesen Balance zu finden und immer wieder zu gucken, was bringt den Mehrwert, was kann ich tun oder was steckt in meinen Fähigkeiten drin, was uns als Gemeinschaft hilft in dem Moment. Und wie schaffe ich es dazu, auch noch wieder die Balance zu finden, das machen zu können, was ich gerne mache, um für mich selber die entsprechende Befriedigung zu bekommen. Und dann würde ich es jetzt auch auf die drei Dinge für den Hausweg schieben. Wenn du jetzt gar nichts dagegen hast und du darfst sogar aussuchen, wer mit dem ersten Punkt beginnt.
Also, wir hatten ja heute eine spannende Folge. Ich versuche mal anzufangen und vielleicht kriegen wir dann ja mehr als drei hin. Ich finde es total spannend, auch mal über Dinge, die über den technischen Tellerrand hinausgehen, weil du weißt, unser Lieblingstool ist Power BI und ich sag mal, ich tue Dinge gerne, die mir Spaß machen und Spaß ist für mich etwas, was zur Arbeit dazugehört und wenn ich den Spaß verlieren sollte, höre ich auf mit dieser Tätigkeit. Das ist so ein Punkt für mich geht, also insofern sucht euch nicht immer nur die Rosinen raus, sondern nehmt auch das mit, was vielleicht der ein oder andere nicht so gut kann und verteilt euer Wissen. Denn das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen kann, mach keine Insel daraus, sondern wirklich mach eine große Insel, wo viele raufpassen drauf. So, das ist mein erster Punkt. Mal was ganz anderes, Markus.
Ja, dann versuche ich diesen Punkt nochmal rauszunehmen mit dem Workload, den wir angesprochen haben, also eigentlich diesen Zusagen, die man gemacht hat und auch wieder den Punkt, dass man eben finden muss, dass diese Zusagen auf unterschiedlichsten Ebenen gesteuert werden und damit sich so ein Backlog aufbaut, das heißt beruflich, privat und gegebenenfalls auch sogar aus anderen Bereichen, also übergesteuerte Sachen, wo ich nicht zugesagt habe vielleicht, sondern mein Chef zugesagt hat und dass das sich durchpriorisiert und dass man da auch immer mal wieder durchgucken muss und sehen muss, dass sich die Prioritäten wandeln und dass man das irgendwie in den Griff bekommen muss, dass der Workload stimmt und die Balance zwischen den Sachen stimmt, in der Form, dass nichts vernachlässigt wird.
Ah, ein schwerer Punkt. Ich greife den dritten auf und tatsächlich hatte ich mir den vorher schon so überlegt, wieder das Beispiel, versucht nicht aus einer Lösung immer 100% Pixel Perfect. Ich habe mal gelernt, und das war die ersten Sätze von meinem Kollegen Andreas, 80% reichen meist, um das Ziel erreicht zu haben. Die letzten 20% ist meistens wirklich dann, wie heißt es immer so schön, das letzte Quäntchen hübsch machen im Bericht. Gelegentlich muss man davon mal Abstand nehmen, weil ich habe auch schon Kunden, habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch mal fürs wirklich ganz hübsch machen, nochmal 2-3 extra Tage, dann sagt der Kunde tatsächlich, Andreas, zum Budget passt das, was wir jetzt haben. Das heißt, wir haben eine qualitativ gute Lösung. Die letzten 20% sind mir den Aufwand nicht wert. Und wie heißt es immer so schön, wenn auch andere Kollegen sagen, Firlefanz schafft Akzeptanz, aber manchmal muss man auch das letzte Quäntchen Firlefanz sein lassen. Also eine gute Lösung ist immer noch eine gute Lösung.
Genau, und dann sonst nur noch Nein sagen, ne? Den richtigen Punkt Nein sagen und auch Nein sagen kann man nachträglich nochmal machen. Das wäre der Bonustipp, der vierte.
Alles klar. Ich bin gespannt, wie das Feedback auf diese Folge ist, Markus, und auf bald.
Bis dahin. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.